Modus Mio wird euch präsentiert von Thomann, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und Videoequipment. Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Soul-Sängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Liebe Leute, ein wichtiger Disclaimer zu unserer Rammstein-Folge, weil wir vermeiden möchten, dass irgendwelche Juristen uns abmahnen oder so ein Blödsinn. Die nachfolgende Diskussion, die ihr jetzt hört, findet auf Basis der zu dem Zeitpunkt aktuell gewesenen Verdachtsberichterstattung statt. Modus Mio als Podcast formuliert in keinster Weise Vorwürfe oder behauptet irgendwelche Sachen, sondern wiederholt lediglich Aussagen, die getätigt worden sind im Rahmen dieser Verdachtsberichterstattung. Aber wir lassen uns nicht zu einem Urteil hinreißen, was jetzt wirklich passiert ist oder nicht. Was wir selber glauben und wem wir glauben, das ist unsere ganz eigene Sache. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio und an meiner Seite ist, wie ihr das gewohnt seid, Joscha.
Moin, grüß dich.
Wir haben letzte Woche, das können wir so als kleinen, wie sagt man das denn, Follow-up?
Ja.
Wrap-up? Keine Ahnung. Können wir mal sagen, wir haben letzte Woche haben uns ganz schön viele Leute zugehört. Vielen Dank dafür. Wir hoffen, dass ihr uns weiterhin zuhört für die, die hier so neu reinstolpern. Ihr könnt euch ganz, ganz viele tolle Geschichten durchhören. Alles, was das Indie-Musikertum sozusagen so beschäftigt, womit man sich herumschlagen muss, wie das Musikmachen ist, das Musikschreiben, das Musikkreieren und Spielen und so weiter. Aber halt auch jede Menge lustige Geschichten, unter anderem die von letzter Woche.
Ja.
Deswegen vielen Dank für das ganze Feedback, was wir bekommen haben. Wenn ihr da noch nicht reingehört habt, würde ich euch vorschlagen, das zu machen, weil die Geschichte ist wirklich... ja, ein bisschen abstrus.
Ja.
Und ich habe viel Feedback bekommen, dass das Leute ähnlich empfinden. Dafür bin ich dankbar, weil ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich schief gewickelt bin. Und Joscha, ich habe ganz viel positives Feedback für unseren Zirkus-Jingle bekommen.
Oh! Yes!
Ja, den Zirkus-Jingle fanden viele ganz toll. Insofern, ansonsten kann ich zu der Geschichte sagen, wenn ihr gar nichts davon wisst, solltet ihr euch das anhören und ja. Als Follow-up kann ich sagen, dass mich die Lübecker Nachrichten kontaktiert haben.
War's
und
wirklich?
Den habe ich mal so, ja, genau, den habe ich mal so alles ein bisschen so zusammengetragen und einfach weitergeleitet.
Ja.
Und die haben bei der Stadt eine Stellungnahme angefragt. Jetzt bin ich sehr gespannt, was passieren wird.
Wow, das ist ja, also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich meine, Lübecker Nachrichten, die sind immer, muss ich jetzt natürlich lokal patriotisch hier sagen, immer am Zahn der Zeit. Zwinker-Smiley. Aber ich meine, bei sowas, das ist doch super, dass die das machen. Sehr gut.
Ja, genau. Also ich finde nach wie vor so mit ein bisschen Abstand, das hat die Stadt irgendwie uncool gemacht. Und
ja.
Wenn, ich sage jetzt mal so, wenn die mir jetzt irgendwie auf den Zeiger gehen mit dem Ordnungsamt und alles irgendwie teurer machen und mich ehrlich gesagt auch an ein paar Stellen ganz schön abzocken als Künstlerin, dann kann man sich mit seinen Mitteln wehren, die einem zur Verfügung stehen. Und das ist dann als Künstler oft irgendwie der Weg der Öffentlichkeitsarbeit und dann ist das so. Aber deswegen stay tuned, wir gucken mal, was da so passieren wird. Ja, und ansonsten, wir nehmen diese Folge wirklich tagesaktuell auf. Das heißt, es ist Donnerstag, der 8.6. und gleich geht die Folge sogar online. So aktuell haben wir, glaube ich, noch nie aufgenommen, oder?
Nee, ich glaube auch nicht.
Wahrscheinlich nicht. Und was war so die letzte Woche los? Also ich habe viel drumherum gemacht, was gar nicht so viel mit Musik zu tun hatte. Unter anderem kann ich hier sagen, Klopf auf Holz, morgen habe ich meine mündliche Prüfung, meinen finalen Abschluss für meinen Masterstudiengang Kultur- und Medienmanagement.
Stimmt.
Für mein Corona-Projekt quasi. Und deswegen habe ich auch ein bisschen die Zeit damit verbracht, Sachen zu lesen und nochmal so halbwegs zu lernen, damit ich morgen keinen komplett doofen Eindruck mache. und dann habe ich am Wochenende Backings eingesungen für Pierre Ferdinand Elé Chameur. Sagen die dir was, Joscha?
Oh. Ja, voll cool. Das interessiert mich echt, wie das so für dich war. Natürlich, also die kenne ich und finde das richtig cool. Und dass du da die Möglichkeit hast, richtig geil. Wie war das denn?
Das war sehr lustig. Also für die Leute, die die Band nicht kennen, Pierre Ferdinand et les Charmeurs sind eine Hamburger Band, die sowas wie französischen Chanson-Schlager machen auf Deutsch mit französischem Akzent. Ja. Man muss dazu aber sagen, keiner aus der Band ist Franzose oder kann Französisch, sondern es ist halt einfach irgendwie so ein bisschen Schulfranzösisch, ja, was da so mit so eingewoben wird. Und sie haben so Welthits wie Wäre ich Gérard Depardieu, dann wäre ich jeden Tag bleu. Es gibt auch einen Song, der heißt Chardonnay oder Ich habe Alain Delon gesehen. Also genau, es ist schon einfach sehr, sehr lustig. Ja. Und ich bin Fan sozusagen, seitdem ich das erste Mal mit dieser Band in Berührung gekommen bin, weil Magnus für die mal an der Gitarre gesubbt hat. Und Magnus musste auf einer langen Autofahrt sich das komplette Oeuvre anhören, um sich auch so ein bisschen vorzubereiten. Und ich habe währenddessen im Auto die größte Party gefeiert, weil ich es einfach so lustig fand.
Geil.
Und habe immer gesagt, ich möchte da mal Backing singen.
Ja.
Und jetzt ist das endlich mal passiert, weil die gerade eine neue Platte aufnehmen. Und dann war ich am Sonntag im unfassbar tollen, großartigen Studio Hastings in Hamburg. Also es ist einfach ein... Warst du da schon mal?
Nee. Erzähl mal, wie ist da?
Das ist halt, ja, also ehrlich gesagt ist das Studio fast aus der Zeit gefallen, weil ich eigentlich gar nicht mehr so teure High-End-Studios kenne. Also es ist ja eigentlich, muss man sagen, mit der Digitalisierung hat sich ja alles fast so ein bisschen kleiner gearbeitet.
Ja.
Und da ist das so, du hast krasse Aufnahmeräume, du hast krasse Regien, du hast also wirklich ein unfassbar schönes Studio. Und das hat damit zu tun, dass Hastings ja eine der europaweit krassesten Audio-Production oder Post-Production Studios oder Produktionsfirmen ist, die vor allem ganz viel auch für Werbung machen und so.
Ah ja, okay.
Und da ist dann halt auch Geld, deswegen gibt es dann noch solche Studios. Und da nimmt Pierre Ferdinand auf und genau, habe ich ein paar Backings aufgenommen und ein Duett. Das Duett wird heißen Paris en Bourg. Und das ist so eine Art Liebeserklärung an Paris-Hamburg. Also eigentlich eine Hamburg, eine frankophile Hamburg-Liebeserklärung. Ich habe auch die weltbewegende Zeile, sowas wie, ich kaufe mir ein Baguette am Fischmarché.
Cool.
Und das war schon cool. Also ich freue mich sehr darauf, wenn die Sachen rauskommen. Und ich bin einfach Fan. Ich finde das ganz toll, ich finde das super lustig.
Ja, total. Das klingt richtig gut.
Ja.
Mega.
Genau, du machst gerade ganz schön viel Uni, ne?
Ja, genau. Ja, genau. Also ich hatte jetzt die Woche voll mit auch Referaten. Das habe ich aber auch extra, ehrlich gesagt, mir so ein bisschen stressig gelegt, weil ich das einfach weghaben wollte. Also waren jetzt so drei Referate quasi in einer Woche. Aber dadurch hat man dann das alles sozusagen kompakt. Zwar einmal Stress.
Erledigt.
Ja, genau. Einmal Stress in der Vorbereitung, aber dann auch einmal jetzt weg und kann sich auf andere Dinge konzentrieren. Und von daher... genau, musste ich auch unser Gespräch leider ein bisschen schieben. Wir nehmen ja normalerweise mal anders auf. Aber jetzt ist es heute tagesaktuell, ja, tatsächlich, ja. Genau.
Ja, und Tagesaktualität ist vielleicht gar nicht so verkehrt, weil wir haben ein Thema, was uns interessiert und was eigentlich auch die Medien gerade ganz schön beherrscht, ne? Und wir dachten uns, dass wir, obwohl, dumm gesagt, alle drüber reden, wir auch darüber reden, weil das sehr musikrelevant ist und uns auch interessiert. Und ich glaube, ihr könnt euch das alle denken, aber natürlich fragen wir uns auch, was zur Hölle ist da los bei Rammstein?
Ja, genau.
Wie viel hast du davon mitbekommen?
Ich war jetzt, wie schon eben gesagt, auch so in meinem eigenen Tunnel letzte Woche, aber...
Soll ich es zusammenfassen?
Ich habe es natürlich schon mitbekommen und es ist, was ich mitbekommen habe, ist nicht so richtig... Also gar nicht schön, natürlich. Also ganz, noch sehr freundlich ausgedrückt. Und natürlich muss man jetzt immer gucken mit Vorverurteilung und so, was sich da letztendlich bewahrheitet. Aber ich befürchte, dass sich manche Dinge, die jetzt schon so rausgekommen sind, gar nicht mehr nicht bestätigen lassen. So. Aber du kannst ja gerne nochmal vielleicht einmal den die Leute, die es vielleicht wirklich noch nicht mitbekommen haben, was ich... Ich glaube, dass es nicht viele sind, einmal zusammenfassen. Ja.
Ich glaube, ich kann es mal grob so auf den aktuellen Stand holen, weil ich glaube auch das Thema Vorverurteilung, für mich geht es weniger um jetzt irgendwelche Vorwürfe zu diskutieren, sondern mir geht es fast auch so ein bisschen um die Art der Diskussion, die teilweise geführt wird, weil ich da auch so ein paar Gefühle so zu habe.
Ja.
Und Genau, kurz, irgendwie vor ein, zwei Wochen hat sich eine Irin gemeldet, die auf einem Konzert von Rammstein war und hat ganz schön schwere Vorwürfe erhoben. Die ist nämlich irgendwie aufgewacht, hat gesagt, ey, mir wurde da auf einer Aftershow-Party von Rammstein was ins Glas geholt. Mhm. Sie sagt, dass Till Lindemann mit ihr schlafen wollte und sie wollte das nicht. Dann ist der wohl auch irgendwie sauer geworden und irgendwann ist sie halt auch aufgewacht und hat einen riesen krassen blauen Fleck am Bein, weiß nicht, was passiert ist und sagt, ich habe keine Ahnung, was da los ist, aber das ist nicht cool. So, nee. Und da sie dann halt sozusagen erstmal eine Einzelperson war, war dieser Shitstorm groß von, die erzählt das halt einfach für Aufmerksamkeit, aber da ist ja gar nichts passiert. Dann kam das Argument, es würde ja bei der Polizei nichts vorliegen. Und das war aber sozusagen nur der Anstoß, weil daraufhin haben sich auf einmal wirklich zahlreiche, vor allem junge Frauen, gemeldet, die ganz schön gruselige Zustände von denen berichtet haben. Also, dass es eine sogenannte Row Zero gibt, ja, die sozusagen vor der ersten Reihe ist, wo dann halt ja, junge Mädels hinakquiriert werden und die dann nach dem Konzert auf eine Aftershow-Party gehen können und sogar auf eine, ich sag jetzt mal, After-Aftershow-Party, wo ja, die nämlich in kleineren Räumen sind, in einer kleineren Gruppe und ja, so in Teilen, wie das berichtet wird, Till Lindemann sich dann halt gerne eine aussucht, mit der er mal würde. Ja. So zumindest wird das berichtet, dass es so sein soll. Und es hat sich auch noch eine ja, deutsche bekannte YouTuberin gemeldet, Kyla Scheiks, die auch ein sehr langes Video dazu gepostet hatte und auch von diesen Zuständen berichtet hat, dann aber mit ihrer Freundin, die 18 war und sie zu dem Zeitpunkt 20, aus dieser ja eher gruseligen Situation halt rausgegangen ist und gesagt hat, wir möchten jetzt gehen, obwohl die mehr oder minder auch ja doch auch schon psychisch unter Druck gesetzt worden sind und denen halt auch wirklich sehr aktiv angeboten wurde, dass sie doch bitte was trinken sollen. Und es wohl auch noch, und das ist halt auch das Krasse, wirklich ein System dahinter gibt, wie diese jungen Mädels für diese Aftershow-Konzerte, für diese Partys akquiriert werden. Und zwar sollte das eine Frau sein, die auch mal in einem Tourteam von Marilyn Manson tätig war und wirklich gezielt auch aus der Stadt junge Mädchen anschreibt und denen Tickets offeriert und sie zu Partys einlädt. Ja. Und das Krasse ist auch, ich habe jetzt aus dem Umfeld einer Hamburger Musikerin auch gehört, dass auch die von dieser Alena Schieß mich tot, also dieser Casting Direktorin, sag ja, ich jetzt mal, auch kontaktiert wurde per Instagram. Und nach allem Anschein kann man sagen, die Vorwürfe sind ganz schön hart, die werden immer ja, mehr und es zeigen sich halt auch Chatverläufe oder Instagram Direct Messages, an denen man zumindest wirklich einen Eindruck bekommen kann, dass diese Zustände anscheinend wohl so sein sollen.
Ja.
Und diese komische Castingfrau, sag ich mal, deren ja, Echtheit ist insofern auch bestätigt, dass Rammstein die jetzt entlassen hat
ja,
für die noch kommenden Konzerte,
ja, ja,
wo ich dann auch dachte, okay, das ist ja jetzt halt auch ein Bauernopfer, also die hat ihn wahrscheinlich ja nicht gezwungen, sondern die nee, hatte wahrscheinlich einen klaren Auftrag.
Ja.
Und vor allem ist, glaube ich, so das Krasse, wir reden über einen Bereich, der jetzt nicht unbedingt immer strafbar ist.
Mhm.
Aber in einer absoluten Grauzone bis moralisch eigentlich, also nicht nur eigentlich, sondern ein komplettes Unding. Ne? Also ja, junge Frauen in dunkleren Backstage-Räumen dazu zu zwingen, ihre Handys abzugeben, unter Druck zu setzen,
ja,
unter Drogen zu setzen oder allein einer 18- oder 20-Jährigen wirklich sehr aktiv ganz viel Schnaps anzubieten.
Ja.
Das ist schon alles krass und halt natürlich auch ein absoluter Machtmissbrauch zu sagen, okay, du bist da mit einem deiner Idole, das ist ein Rockstar, der ist bekannt.
Ja.
Und dann mag ein junges Mädchen vielleicht nicht gehen, ne? Also die macht dann Dinge, die sie vielleicht ja, nicht möchte oder sie macht Dinge, die sie auch einfach wirklich, wenn sie älter ist, absurd bereut und die sind halt gar nicht so toll und das geht halt auch schon darüber, dass das wohl ein Ding ist, dass Till Lindemann sich gerne zumindest nach der Kyla Scheiks Aussage, scheint das wohl auch mehrfach so zu sein, Mädel holt, dass ihm zwischen den Sets einen Blowjob unter der Bühne gibt und das, ach, ich weiß alles gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Ja, Das ist schon.
Also das ist mal so der Stand, ne, worüber ja so diskutiert wird und was gerade los ist.
Ja, ich finde das auch ganz schön krass. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wo man da anfangen kann, aber du hast das gut zusammengefasst. Und es ist natürlich so, ja, was mich natürlich auch total bestürzt, abgesehen davon, dass es natürlich den jungen Frauen gegenüber nicht vorstellbar ist, wie es denen gehen muss, so. Also ganz schrecklich, dass dieses eben, wie du es schon angesprochen hast, es gab ja ein regelrechtes System, also Till Lindemann hat sich da ja nicht selbst drum gekümmert noch in dem Sinne, sondern gekümmert jetzt in Anführungsstrichen, sondern das wurde ja sozusagen ja von dieser Person, die du schon genannt hast, ja auch wirklich gemanagt im wahrsten Sinne des Wortes. Es, in manchen Medien ist auch wirklich von so einer ja, ein bisschen polemisch natürlich tituliert, aber Sexmanagerin sozusagen die Rede für Till Lindemann. Und was mich natürlich am meisten auch irgendwie erstaunt, wenn es so ein System gibt, dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass zum Beispiel die Mitmusiker, die Bandmusiker davon auch nichts mitbekommen haben, was ja jetzt so ein bisschen durch die Zeilen durchschimmert, dass die versuchen, sich ja natürlich ein bisschen von der Person Till Lindemann sozusagen zu distanzieren und von diesen Machenschaften, dass man davon nichts mitbekommen hat und so. Und da frage ich mich halt, wie soll das funktionieren, weil dieses System, über das wir hier sprechen, das ist jetzt aufgeflogen, aber das gibt es ja nicht erst seit ein paar Wochen so und ist jetzt wieder eingestürzt, sondern das gibt es ja schon wahrscheinlich jahrelang. Und über so einen langen Zeitraum fällt es mir doch schwer zu glauben, dass die Mitmusiker, die ja dann doch eng zusammen sind und ja diese Band auch schon seit zig Jahren haben, zusammen da nichts mitbekommen haben. Also was denkst du darüber? Also kann man so sich äußern, dass man sagt, davon weiß ich nichts und das ist natürlich super schlimm und trifft mich auch und so blablablub?
Nee, glaube ich nicht. Also nee. Ich finde halt, genau, also ich glaube halt, wenn, also immer natürlich, wir sind auf eine Art und Weise im spekulativen Bereich, ja, wobei ich klar sagen kann, von dem, was ich bisher gehört habe, glaube ich diesen Vorwürfen.
Ja.
Sie sind für mich zu viele und sie sind für mich teilweise auch in Chatverläufen zu sehr belegt.
Ja.
Und sie sind für mich auch allein dadurch belegt, dass diese Alena, ne, diese Castingfrau, ja, gekündigt wurde. Das heißt, die scheint es ja gegeben zu haben auf jeden Fall. Also es gibt dieses, genau, System.
Ja.
Und für mich ist das ein aktives Weggucken. Und das finde, ja, ich halt einfach krass. Und ich glaube, es geht da halt um mehrere Sachen. Ich finde vor allem spannend bis erschütternd, wie im Social Media so Diskussionen geführt worden sind. Ne? Also, mhm, dann kommen dann Leute an und sagen, naja, das ist halt Groupies und Sex, Drugs und Rock'n'Roll und das hat es schon immer gegeben.
Ja.
Und da habe ich so zwei Gedanken zu. Das eine ist, ja, selbst wenn es das immer gegeben hat, war das dann richtig?
Ja, genau.
Und das zweite ist, das ist doch kein Argument. Also wenn es so ist, wie zum Beispiel diese Kyla Shikes auch teilweise sagt, dass da halt einfach junge Mädels gefragt werden, ob die auf eine Aftershow-Party gehen wollen, dann finde ich nicht, dass du damit rechnen musst, dass du in ein kleines Separé geführt wirst und dir in irgendeiner Form ein hart sexueller Übergriff droht, wo du dich wirklich aktiv wehren musst, dass du das nicht, ja, möchtest.
Ja.
Und wie gesagt, auch nochmal dieses junge Mädels holen und einfach aktiv abfüllen,
ja,
ist halt nicht okay. Also, nee, auch wenn du sagst, naja, die hat ja das Glas getrunken, das ist vielleicht nicht strafbar, aber das macht man halt einfach nicht, nein, so. Ne? Und deswegen, ich glaube halt, dieses aktive Weggucken finde ich halt richtig krass.
Ja.
Ich habe bei dieser Castingfrau auch ganz harte Jeffrey Epstein Vibes gehabt. Ja. Der hatte doch auch diese eine Frau, ja, die für ihn halt irgendwie Minderjährige gesammelt hat. Das finde ich auch krass. Also ich weiß gar nicht, wie sowas passieren kann. Und eben auch so Julian Reichelt Vibes. Ne? Also, ja, man hat halt diese Geschichten alle schon so gehabt. Und zumindest, also Jeffrey Epstein ist ja klar ein strafbares Thema.
Ja.
Aber bei Julian Reichelt ist ja auch das Problem, dass das nicht so wirklich strafbar ist. Dass man immer sagen kann, naja, das ist ja eigentlich irgendwie so einvernehmlich passiert.
Ja, ja.
Und ich glaube, das ist für Männer immer schwer nachzuvollziehen. Aber ich glaube, ich behaupte, fast jede Frau kennt das Gefühl, in einer Situation zu sein, in der man sich unwohl fühlt und vielleicht auch Sachen mitmacht, die man nicht machen möchte.
Ja.
Weil man nicht rauskommt, weil man nicht wegkommt, weil man das Gefühl hat, irgendwie ja, weiß ich nicht, ist das jetzt doof, wenn ich jetzt aufstehe? Man fühlt sich unter Druck gesetzt und das ist halt wirklich ein komplett sozial angelerntes Verhalten. Und ja. Also das betrifft den ja, also wirklich einfach den sexuellen Bereich, aber natürlich auch den weit davor, dass du sagst, ich habe, also dumm gesagt, ich habe hier eine Verabredung, die ist einfach unfassbar schlimm und ich kann mich jetzt nicht loslösen, obwohl man rein sagen könnte, naja, du könntest ja aufstehen und einfach gehen. Und es ist nicht so einfach.
Nee.
Ich habe dazu vor 2 Tagen einen spannenden Instagram-Beitrag von einer Biologin gesehen, die das erklärt hat, nämlich wissenschaftlich, dass es halt 2 Zustände gibt vom Nervensystem sozusagen, die das erklären. Freeze and fawn. Also freeze heißt, du erstarrst und fawn heißt so nach dem Motto, ich lasse das jetzt alles über mich ergehen. Und das sind Zustände, die passieren können, wenn der Körper in Alarmbereitschaft gesetzt wird und in einer Not ist, und das kann natürlich körperlicher Natur sein und das kann aber halt auch psychische Natur sein, wenn du dich jemandem einfach, der machtvoller ist als du, ausgeliefert fühlst. Und das sind die Erklärungen dafür, wenn du sagst, naja, du hättest ja gehen können, du hättest ja Nein sagen können. Dann kannst du sagen, nein, kann man halt eben nicht.
Ja.
Und ich glaube, genau, also ich glaube, das finde ich halt irgendwie krass, weil halt Frauen dieses Gefühl kennen.
Total.
Also dieses, dass du nicht weg kannst und dass du dich unwohl fühlst in der Situation. Das ist schon, ja, das ist schon krass.
Ja.
So, also das, oder auch, dass die Diskussion teilweise geführt wird mit, naja, was haben die denn erwartet, was da passiert? Und ich denke mir so, naja, vielleicht einfach nur eine geile Aftershow-Party.
Richtig, ja. Also,
ich muss doch nicht, wenn ich von einer Band wie Rammstein eingeladen werde, von einem Management, dann kann ich vielleicht auch denken, wie in jedem anderen Club, vielleicht ist es einfach nur ganz normaler Sexismus und die wollen einfach ein paar hübsche Mädels haben.
Ja.
Und da ist eine nette Party und man ist in einem kleineren, exklusiveren Kreis, das mag ja auch alles sein, und irgendwo in der Nähe sind die großen Rockstars. Aber dass da jemand komplett übergriffig wird und ich in Gefahr gerate, ich finde nicht, dass du davon als Frau ausgehen müsstest. Das sagt ganz viel über unsere Gesellschaft aus, dass Leute das verlangen.
Ja, richtig. Und ich jetzt hast du eben sowas wie normaler Sexismus gesagt, also der leider salonfähig ist.
Ja,
du
der meinst, ist auch schon schlimm.
Genau, du meinst das wahrscheinlich nicht, dass das normal ist, sondern sozusagen in großen Ausrufezeichen, sondern ja, genau. Und eben, was ich mich frage an dieser Sache ist auch, und das ist, geht auch zurück auf Casa Epstein, aber auch auf ganz viele andere Sachen, wo Frauen im Grunde, oder wie soll ich es am besser formulieren? Ich kann mir das immer schwer vorstellen in solchen Systemen, dass Frauen sowas sozusagen mitmachen oder sogar mitmanagen gegenüber
krass,
dem
ne?
eigenen Geschlecht, weil man immer, also ich habe immer zumindest die, vielleicht ist das auch eine Vorstellung, die zu naiv ist auf eine gewisse Art und Weise, aber ich habe immer das Gefühl, so wie du ja auch gesagt hast, jede Frau hat das eigentlich schon mal selbst erlebt, leider, dass man sich in Situationen, die gar nicht jetzt auf diese Situation, sondern ganz was man als Mann vielleicht noch gar nicht, das hat man gar nicht auf der Pfanne, das ist das ja auch genau das Problem in diesem ganzen Konstrukt, dass Männer das einfach nicht nachvollziehen können, wie, ich sage jetzt mal gelinde gesagt, ganz für, aus unserer Sicht, ich beziehe mich da jetzt mal mit ein, einfach, Situationen, die für uns ganz normal erscheinen oder nicht schlimm, für Frauen schon einfach total mit Warnzeichen besetzt sind und wir das einfach nicht auf dem Schirm hatten, also haben. Und da frage ich mich, wenn Frauen in so einem System mitmachen, die das wahrscheinlich selbst schon auch erfahren haben, also das ist für mich ganz schwer vorstellbar, dass sowas gefüttert
ganz,
wird.
Also, von, genau, also meine Laienmeinung, da ist irgendwas massiv kaputt.
Ja.
Aber, also ich glaube, das wurde auch schon mal untersucht. Ich habe da irgendwann mal was gelesen, aber will hier auch nichts weitergeben oder so. Also das sind schon Themen, also es gibt ja auch so weibliche Gehilfen von irgendwelchen Serienmördern und so weiter. Also das wurde schon mal alles psychologisch sich so angeguckt. Das ist bestimmt auch hochinteressant. Wenn hier Leute unter unseren HörerInnen sind, die Psychologen sind oder so, dann erklärt uns darüber auf, weil ich frage mich auch, wie das passieren kann. Weil, also genau, so diese Castingfrau von Rammstein ist für mich gefühlt eine ähnliche Kategorie wie diese, heißt die Gavlin Maxwell oder so, ja, oder irgendwie so, ne? Ja. Also diese von Epstein, die halt auch jemandem einfach junge Frauen zugeführt hat, damit die ja missbraucht und genau geschädigt werden können, dass man sie misshandelt, so muss man ja das ja auch wirklich sagen. Und das geht auch nicht in meinen Kopf rein. Und allein wie systematisch das ist ja wirklich, also auch deutsche Fabrikarbeit, so wie das da abgelaufen ist, dass dann halt zu jedem Konzert da halt einfach so eine Horde junger Mädels ist, aus der sich da was ausgesucht wird. Ganz, ganz schwierig. Und ich weiß nicht, wie hattest du vorher eine Art Verhältnis zur Band Rammstein oder Till Lindemann?
Nee, also ich persönlich höre die Musik nicht. Ich habe natürlich sozusagen die Entwicklung und dieses Phänomen Rammstein immer auch schon mitbekommen. Über die letzten Jahrzehnte, muss man ja auch irgendwie schon sagen. Sowohl in meinem Fall, das ist jetzt schon Jahrzehnte dauert mein Leben, als auch...
Die sind alt, ne?
Ja, scheiße. Als auch,
okay, gut, nicht drüber reden, ja.
Als auch die Bandgeschichte von denen. Es war aber nie so meine Musik, ehrlich gesagt. Ich habe natürlich so America und wie heißt dieser andere... Hass heißt der doch auch, glaube ich, ne? Oder ne, der hat noch einen anderen
Titel. Nee, Hast!
Du Hast, genau.
Den meinst du wahrscheinlich.
Du Hast, genau, ja. Das und solche Geschichten, das habe ich natürlich alles mitbekommen, aber ich höre mir da jetzt nicht Alben von denen an, so, ne? Also auch wenn zum Beispiel, das wird jetzt nicht bei mir hier im Song der Woche, unsere Rubrik ist auch schön, unsere Rubrik hier bei Modus Mio wird das nie vorkommen bei mir. Aber deswswegen habe ich das auch eingangs so als einen meiner ersten Fragen an dich gedroppt, so mit diesem, weil ich bin ja auch sozusagen Bandmusiker, sozusagen könnte man ja auch mal jetzt auf das Konstrukt Mio, also nur jetzt aus der Bandsicht, nicht auf all das andere beziehen, dass wir natürlich auch zusammen jetzt schon 10 Jahre bandmäßig verflochten sind und natürlich man Dinge mitkriegt und manche dann auch nicht so von dem, was du so täglich machst, also jetzt auf einer ganz anderen Ebene, sondern einfach, was deine To-Dos sind. Darüber haben wir auch schon in den Folgen gesprochen.
Und ja, deswegen, aber auf Konzerten würdest du mitkriegen, was ich mache.
Genau, genau, genau. Das meine ich.
Also selbst, wenn wir große Konzerte spielen.
Ja, und deswegen zu deiner Frage, wie ich sozusagen die Band Rammstein sehe oder was das so mit mir macht. Ich frage mich das echt aus Musikersicht oder anders ausgedrückt, um jetzt mal den roten Faden wieder zu finden hier. Ich habe ihn gerade gefunden, lag auf dem Boden. Rammstein habe ich immer natürlich als irgendwie auch ein bisschen Frontgesicht Till Lindemann, aber eher tatsächlich wie so eine klassische Bandkonstrukt. Das war Rammstein. Unter dem Namen Rammstein ist für mich eine Band, also ein Konglomerat von 4, 5 Leuten.
Für mich auch.
Und Till Lindemann sticht so ein bisschen heraus, weil er einfach der Sänger ist, aber das ist sozusagen das normale, wie man auf eine Band guckt, würde ich mal sagen. Und deswegen kann und das über Jahrzehnte so. Und ich glaube ja auch Freundschaften auf jeden Fall zwischen denen, wenn ich nicht ganz falsch informiert sind, vielleicht nicht bin, vielleicht nicht zwischen allen Bandmitgliedern, aber schon ja, also da wächst ja auch was über die Jahrzehnte, wenn man zusammen Musik macht. Und deswegen ja auch eingangs meine Frage, ob du dir das vorstellen kannst und ich eben auch nicht. Also ich habe sie als Band wahrgenommen, um eine Frage konkret zu beantworten. Und da überrascht es mich umso mehr, jetzt sozusagen teilweise Aussagen, dass man davon nichts wüsste und total selbst geschockt ist und so. Also
ich
schwer
glaube halt
vorstellbar.
Auch, es ist aktives genau, es ist halt aktives Weggucken und gleichzeitig, also ich kann ja auch mal sagen, wie ich so die Band Rammstein bisher gesehen habe. Also ich habe damit immer so ein bisschen gefremdelt. Ich konnte aber auch von anderen Leuten die Faszination verstehen.
Ja.
Ich stand selbst mal auf dem Hurricane, wo Rammstein gespielt haben, stand aber sehr weit weg von der Bühne und fand von weit weg ein bisschen lustig, wie viel Feuer da so war.
Ja.
Aber mehr dann halt auch irgendwie so nicht, ist auch überhaupt nicht meine Musik.
Ja.
Gleichzeitig fand ich natürlich immer das Level an Videos, was die gemacht haben, ganz schön krass.
Ja.
So, also weil die einfach, du merkst, die hatten da irgendwie Bock drauf, haben da Geld immer richtig krass in die Hand genommen und irgendwie schon auch spannend.
Ja.
Aber was man ja auch immer gesehen hat, und das ist, glaube ich, der Aspekt, mit dem ich so ganz krass gefremdelt habe, ist dieses sehr krasse Spielen mit Tabubrüchen.
Ja.
Und wo die Diskussion ja aktuell auch so darum geht, kannst du das Werk vom Künstler trennen oder von der Person, die das Kunst-Ich ist oder darstellt. Und ich finde, diese Diskussion stellt sich ja jetzt wirklich nochmal. Also Rammstein haben halt ja irgendwelche Porno-Videos gemacht.
Ja.
Man hat auch schon zwischendurch mal gefragt, ob die irgendwo in der rechten Ecke sind. So, das weiß man, also keine Ahnung. Ich glaube, da könnten wir unseren Kumpel Fabian Bade gut zu fragen, der an der Musikhochschule in Lübeck unterrichtet und ich glaube darüber musikwissenschaftlich auch seine Doktorarbeit geschrieben hat über Rammstein.
Ach krass, okay.
Der hat da richtig Plan von.
Ja.
Oder zumindest in Teilen irgendwie so einen Aspekt davon. Ja. Und das, also das fand ich schon krass. Und jetzt würde ich gerne etwas zitieren.
Mhm.
Till Lindemann ist ja auch dadurch in öffentlichen Diskurs geraten, weil der mehrere, ich sage jetzt mal komische, Gedichtbände veröffentlicht hat.
Mhm.
Unter anderem folgendes Gedicht, was ich jetzt einmal zitiere.
Ja.
Das Gedicht heißt "Wenn du schläfst". Und es geht so los. Ich schlafe gern mit dir, wenn du schläfst, wenn du dich überhaupt nicht regst. Mund ist offen, Augen zu, der ganze Körper ist in Ruhe, kann dich überall anfassen, schlaf gern mit dir, wenn du träumst. So soll das sein, so macht das Spaß, etwas Rohhypnol ins Glas, kannst dich gar nicht mehr bewegen und du schläfst, es ist ein Segen.
Ach du Scheiße.
Ich lasse das jetzt mal so stehen.
Ja.
Ich finde es krass.
Mm.
Und ich finde, das geht für mich. Also ich habe das 2020 kam das raus, damals mitbekommen.
Mhm.
Und bei allem Verständnis für Spielen mit Tabus und so weiter, ist das für mich irgendeine Art kranke Fantasie, die ich irgendwie auch für eine Art Künstler ich nicht mehr lustig finde.
Nee, das stimmt.
Also vor allem, also nee, also ich frage mich dann, was ist denn das für ein Künstler-Ich und was ist das, darf Kunst alles, soll Kunst alles, was geht in meinem Kopf denn ab, wenn ich richtig Bock auf irgendwelche Vergewaltigungsfantasien habe und so.
Ja.
Und einerseits finde ich halt lustig, weil damals wurde sich auch schon viel darüber aufgeregt. Dann wurde immer beschwichtigt von, naja, es ist doch nur ein Gedicht und mein Gott, das darf man ja halt wohl. Und jetzt finde ich, in diesem ganzen Kontext, wenn man das so rauskriegt und ja irgendwie auch ja doch ganz schön harte Sachen da jetzt irgendwie so raushört, denke ich so, okay, vielleicht kann man das Künstler-Ich vom echten Ich gar nicht so richtig trennen und da hat jemand auch ganz schön kranke Sachen so ausgelebt, die einfach wirklich gewalttätig sind. Und das finde ich schon, ich finde das richtig übel. Also auch dieses Element von jemanden unter Drogen setzen, was ja jetzt auch ein Vorwurf ist, der immer wieder so rauskommt. Ja, ich finde das schon krass.
Ja. Ich muss gerade irgendwie denken, ich versuche den Bogen mal so hinzukriegen, dass beide Themen, oder nicht beide Themen, aber dass es nachvollziehbar ist. Aber ich habe in letzter Zeit auch mit einem Schüler das Lied von Danger Dan gemacht, das alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
Ja.
Und der macht ja aber auf eine ganz andere Art und Weise, in absolut intelligenter Form, bringt er da ja sozusagen auch Thesen unter, die aber ganz anderer Natur sind. Aber eigentlich auch mit Tabus spielen, so kann man eigentlich sagen.
Mhm.
Also wenn du das wirklich öffentlich als Privatperson sagen würde, das könnte er dafür eben, das ist ja auch, damit spielt er ja auch in dem Song und indem er sozusagen über Person auch als Künstler Danger Dan eben dann das ganz intelligent verpackt, ob die vielleicht Antisemiten seien oder sowas, ne? Und dann ist ja immer eine der Hook, ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt und wenn sie ihn anzeigen wollen oder den Künstler in Danger Dan eben vor Gericht, dann wird er meistens freigesprochen und die Sektkorken knallen oder so. Ne? Das ist ja so ein bisschen die Hook. Und da geht es natürlich auch um sozusagen dieses, was kann ein Künstler-Ich im Vergleich zu einem privaten Ich? Aber es ist auf eine ganz andere Art und Weise gestrickt, dieser Song. Ich musste da aber trotzdem gerade daran denken, weil du ja auch sagst, wo verschmelzen Kunstpersonen und Privatpersonen? Ne? Und vor allem, welche Themen oder anders gesagt, dieser Song von Danger Dan, der beinhaltet so ein bisschen unausgesprochen, dass es aber auch tatsächlich Themen gibt, die auch die Kunstfreiheit nicht anzufassen hat, sozusagen. Und ich würde mal sagen, darauf wollte ich hinaus, dass sowas, wie jetzt dieses Gedicht und so, oder auch das Thema Sexismus und ganz klar ja auch vor allem, muss man ja auch
mal... Missbrauch. Machtmissbrauch.
Also das ist eins dieser Themen, würde ich so sagen. Also damit will ich jetzt nicht sagen, dass Danger Dan das unausgesprochen auch so sieht, sondern Das ist jetzt meine Meinung, so weg von diesem Lied. Aber ja, also Kunstfreiheit kann schon auch mit Tabus spielen. Deswegen darauf kam ich, also davon kam ich darauf. Und tut das ja auch. Aber es gibt einfach ein, zwei Themen, die sind auch dafür zu groß. Oder die müsste man... Genau. Ich lasse das einmal so stellen. Die sind zu groß, um sie, auch wenn man es intelligent macht, anzufassen. So anzufassen jetzt in Anführungsstrichen. Da muss ich gerade dran denken,
dass
es halt auch.
Also was mich, ja. was genau. Also ich glaube, ich würde dir voll zustimmen. Ich glaube, was ich noch ergänzend hinzupacken würde, ist, dass Danger Dan's Song ist ja ein politischer Song.
Ja, genau.
Der im Prinzip eigentlich auch ein, wie soll man das sagen, ein Vehikel nutzt, um mutmaßlich antisemitischen und rechten Figuren im politischen Diskurs, ne?
Ja.
In dieser ganzen Querdenker, AfD-Bubble, öffentlich mal ganz schön die Meinung zu sagen und gleichzeitig juristisch unangreifbar zu sein.
Ja.
Könnte man ja auch auf eine andere, auf die andere Richtung deuten und so weiter.
Ja,
ne?
Genau.
So, oder machen so. Und ich glaube, das ist für mich so ein bisschen eine Sache, weil sich im Prinzip der Gegner auf eine Art und Weise wehren könnte.
Richtig.
Oder halt auch Ansichten vertritt, wo du sagen kannst, okay, dir will ich jetzt mal richtig die Meinung sagen, ich finde das scheiße, was du machst und das ist menschenverachtend. So.
Mhm.
Aber ich muss halt sagen, wenn, also ich finde es schon wirklich sehr bedenklich, also Stichwort Kunst, wie gesagt, bei Till Lindemann scheinen ja auch Kunst und Wirklichkeit jetzt gerade sehr aktiv zu verschwimmen. Das ist ja, glaube ich, vor allem das Problematische, was man sieht. Aber halt auch Fantasien zu veröffentlichen. Also ich glaube, das ist für mich auch so ein Punkt, den ich irgendwie fast unverantwortlich finde, weil halt auf dieser Welt so viele kranke Leute rumlaufen. Wirklich Fantasien zu entwickeln und zu veröffentlichen, die die Unversehrtheit von dem schwächeren Geschlecht sozusagen ausnutzen und wirklich ekelhafteste Macht- und Gewaltfantasien sozusagen ausspielen.
Mhm.
Das finde ich halt einfach krass, ne? So, und dieses ganze Gedicht spielt ja auch wirklich mit so einer Art Triebtäterhaftigkeit.
Ja.
Und insofern, ich glaube, genau, also das ist für mich, das ist jetzt auch nur meine persönliche Meinung, ne? So, und das ist ja, glaube ich, auch das juristisch Schwierigste an der Kunstfreiheit sozusagen oder warum diese Diskussion dann halt auch so hitzig geführt wird. Aber ich muss sagen, für mich sind da halt Grenzen erreicht. Ich finde das dann halt einfach gar nicht mehr lustig. Ne? Also ich finde das auch nicht, ich finde das nicht kunstvoll, ich finde das nicht wertvoll. Und ich finde halt auch, eben, wie ich meinte, ne, in so einer Welt, wo so viele kranke Idioten rumrennen, denen halt noch Futter an die Hand zu geben und sagen, Till Lindemann macht sowas ja auch, finde ich halt auch wirklich fahrlässig.
Ja.
Und die fühlen sich von dem ja dann halt auch abgeholt oder dann ist es halt auch, solche Fantasien werden normalisiert. Ich finde, man muss das nicht normalisieren, dass man Frauen unter Drogen setzen und vergewaltigen möchte.
Ja. Nee.
Ich würde das einfach geiler finden, wenn ein Typ einfach fragt, hast du Bock? Und wenn eine Frau sagt nein, dann halt nicht.
Ja.
So, ne?
Ja.
Also das,
genau.
Und das finde ich einfach, das ist halt, das ist deswegen die Diskussion vom lyrischen Ich trennen. Und das finde ich halt auch krass, weil wir diese Diskussion auch oft in Bezug auf so Leute wie R. Kelly oder Michael Jackson haben. Da finde ich das fast noch ein bisschen tragischer, weil man sagen kann, okay, die haben wirklich tolle Musik gemacht, die halt mit diesen gewalttätigen Fantasien nichts zu tun
hat.
Bei denen man sich aber trotzdem unwohl fühlt, die mittlerweile zu hören.
Ja.
Ne? Also weil man sagt so, okay, also R. Kelly muss wohl ein absolutes Arschloch gewesen sein und Michael Jackson so absurd kaputt, dass der sich einfach kleine Jungs geschnappt hat.
Ja.
Alles nicht gut.
Nee.
So, ne?
Ja.
Aber das ist, also ich finde bei Michael Jackson fast noch tragischer, dass man diese Gedanken hat, wenn man Beat It hört.
Ja.
Und bei Rammstein ist das ja halt alles so morbide oder vieles so morbide und auch so krass und derb, dass diese Tendenz halt schon immer da war. Und ich glaube, das finde ich halt irgendwie bemerkenswert gerade, dass man sagt, diese Tendenz war da. Man hat darüber auch oft öffentlich diskutiert. Und wie tragisch ist das eigentlich jetzt, dass sich solche Sachen gerade irgendwie bestätigen?
Ja.
Dass man sagt, okay, hatte man das etwa die ganze Zeit vor den Augen? Haben wir da zugeguckt? Haben wir das gesehen?
Ja, richtig.
Und das ist eigentlich gar nicht so viel Kunst gewesen und die haben das alles gemacht. Oder halt Till Lindemann hat es vielleicht mutmaßlich gemacht und seine Man weiß ja dann auch nicht, wie das da intern in der Band war. Nee. Ne? Haben die einfach gesagt, ach scheiße, dann lass sie mal machen.
Ja.
Oder haben die diskutiert oder hat Till Lindemann ein absurd krasses Problem? Mhm. Also ich kann mir das, wie gesagt, ich habe mir auch so ein paar Interviews nochmal so angeguckt, so Schnipsel, und der hat auch schon so ein paar bedenkliche Sachen in Interviews gesagt.
Ja.
Ne? Also so nach dem Motto, wie es geht ja immer um Triebe und da kann man sich ja gar nicht von frei machen. Oder er hat auch gesagt einmal, und das finde ich in Bezug auf diese Gedichte und auch dieses systematische Casten von Frauen und bei jedem Konzert müsste bitte irgendwie was passieren, hatte wohl auch mal gesagt, das Problem ist, wenn sexuelle Fantasien nicht mehr erfüllt werden, was passiert denn dann?
Ja.
Und ich finde das alles in diesem Kontext gerade, ich finde das so gruselig.
Ja.
Und vor allem auch gruselig, dass da gerade zwar die Medien drüber reden, dass viele Frauen darüber reden, doch auch viele Männer sich Gott sei Dank davon sehr irritiert fühlen.
Ja, natürlich.
Aber ich finde auch krass, wie still gerade die Industrie ist.
Ja.
Ne? Also, weil die mit Rammstein einfach echt viel Geld machen.
Richtig. Darauf wollte ich auch hinaus. Es ist crazy, dass du jetzt quasi diesen Gedanken hier mir hinwirfst, denn darüber habe ich auch nachgedacht. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, das geht ja über Jahre so. Das ist nicht erst über ein halbes Jahr, vor einem halben Jahr mal das System von ihm erschaffen worden und jetzt ist es wieder eingebrochen, hatte ich ja schon mal gesagt. So ist es nicht, sondern über Jahre. Und man kann immer davon ausgehen, dass sowas in der Branche, egal wie gut man denkt, dass das quasi bei einem selbst gemanagt, organisiert und auch abgeschottet ist, wird das irgendwie durchsickern. Also wenn das über Jahre geht, kann man davon ausgehen, dass zumindest große Bereiche der Branche, der Musikbranche darüber, zumindest auch in höheren Positionen und so, das zumindest ziemlich konkret erahnen können und vielleicht sogar kann man, das ist jetzt eine Unterstellung natürlich, aber ist eigentlich sehr naheliegend, dass Teile der Branche, die vielleicht auch mit Rammstein per se jetzt nichts zu tun haben, jetzt in Hinsicht auf, dass es die Manager sind oder sonst was der Band, sondern in der Musikszene generell hohe Tiere oder sowas sind, kann man schon sagen, dass manche davon trotzdem eigentlich fast auch gewusst haben können. Also man ist jetzt eine Unterstellung, dass es Richtung Wissen geht.
Naja, aber die müssen das ja auch organisieren.
Ja,
also
genau.
Ich glaube halt irgendwie, du hast so viele Leute, die an so einer Geschichte dann beteiligt sind. Allein, dass du in einem Rider wahrscheinlich aufführen musst, dass du halt so einen separierten Raum hast.
Ja.
Und dass es Zugänge gibt, dass es noch Backstage-Pässe gibt und so weiter. Also überleg mal, mit wie vielen Leuten man sprechen muss, damit man das auf der Größenordnung alles organisiert bekommt. Und ich glaube, was halt so trügerisch ist, ist, dass man das Gefühl hat, so, naja, man sieht schon wilde Sachen auf großen Touren bei Rockstars und so weiter. Und in Ansätzen haben wir das ja teilweise über auch internationale Instrumentalisten, mit denen wir so zu tun haben, mal mitbekommen, dass, ich habe doch mal diese lustige Geschichte erzählt von, wenn der eine Sänger einer sehr großen, bekannten internationalen Band schlechte Laune hat, dann geht der Tourmanager los in die umliegenden Bordelle, castet junge Prostituierte und die sind in der ersten Reihe und machen gute Laune.
Ja.
Und schon hat er automatisch auch gute Laune. Ich finde, das wäre halt der, also wenn du schon so drauf bist, finde ich, wäre das der ehrlichere Weg.
Aha. Ja.
So, also das muss man halt auch sagen, dass das halt nicht ein klarer Machtmissbrauch von jungen Mädchen, die nicht wissen, was ihnen passiert. Zu Sexarbeit kann man dann auch nochmal ein anderes, eine andere Meinung haben, whatever, so. Aber das ist halt doch noch irgendwie so ein bisschen was anderes.
Auf jeden Fall.
Man kriegt es mit, das scheint in der oberen Rock'n'Roll-Liga halt auch so ein Thema zu sein.
Mhm.
Aber das heißt halt nicht, dass es normal ist. Und ich würde hier nochmal so hinzufügen, es ist halt auch einfach wirklich einfach so eine maskuline, toxische Sexisten-Scheiße, ne? Also, ich weiß ja nicht, ihr kriegt das von mir ja nicht mit, dass ich mir irgendwelche Toyboys irgendwie Backstage einladen würde. Ich hätte da auch gar keinen Bock drauf, ne? Also, abgesehen davon habe ich natürlich Magnus. Magnus ist ja nicht mein Toyboy. Aber, also, verstehst du, was ich meine? Das kriegst du
total.
Das ist bei Frauen nicht so.
Nein, das ist ja das Problem.
Also, das ist halt dieses Wegverbrauchen vom anderen Geschlecht und dieses, also, das ist. Ach, ich weiß gar nicht. Ich bin einfach wirklich so fassungslos darüber. Ich finde das so schlimm.
Ja, zu Recht. Und das ist halt einfach auch, das muss man so ganz klar sagen, das ist ein maskulines oder männliches Problem. Und trotzdem muss man eine Sache sagen, es gibt natürlich auch die Mehrheit der Männer, sozusagen, würde ich jetzt mal behaupten, die natürlich über solche Geschichten auch geschockt sind und sich Frauen gegenüber, das hatten wir auch schon mal an anderer Stelle, wie soll ich das sagen? Ich will eigentlich das Normalverhalten eigentlich umgehen, weil ich finde, einfach so verhalten, wie es sein sollte oder so, wie es. Genau, die Männer, die ein total respektvolles, das ist vielleicht auch ein ganz gutes und umsichtiges Weltbild haben, vor allem auch Frauen gegenüber. So, da würde ich einfach mal sagen, das ist auch die Mehrheit. Aber man darf trotzdem nicht unterschätzen, dass innerhalb dieser Systeme ist immer ja auch noch ganz unabhängig von Machtmissbrauch jetzt mal sehr männlich dominierte Positionen einfach gibt, die nicht an so, ne? Also das hatten wir ja auch schon in anderen Themen, ja. Dass Frauen an gewisse Positionen innerhalb der Branche sozusagen, warum auch immer, nicht rankommen. Und dann muss man eben auch sagen, ist es schon auch aus der Perspektive allein männlich dominiert. Und das ist einfach, so wie du sagst, ein maskulines Problem in natürlich trotzdem dem Hinweis, dass man da auch nicht verallgemeinern sollte bei.
Nein, aber um Gottes Willen.
Trotzdem na, ist also es ich offensichtlich.
Glaube, genau,
ne?
Ich glaube, das ist es halt noch nicht. Also ja. Dieses, es gibt ja auch immer diesen Spruch mit not all men.
Ja.
So, aber ich glaube, was halt schon, also genau, ich kann ja auch sagen, meine Haupterfahrungen mit Männern sind ja erstmal gut, ich habe ja keine Angst vor Männern.
Ja.
So, ne?
Ja.
In beruflichen Situationen ist das manchmal so ein bisschen anders. Da finde ich, merkt man schon oft ein männlich gekränktes Ego.
Ja.
Fun Fact, ich habe ja lange in der Werbung gearbeitet.
Ja.
Und bei mir in der Agentur war das so, wenn einer auf Kundenseite Männer in hohen Positionen, also so Marketingleiter auf Unternehmensseite, ne?
Ja.
Wenn die ausgesprochen klein waren, dann wurde das intern irgendwo vermerkt, weil man wusste, man darf diesen kleinen Männern keine Frau auf einer gleichen Position gegenübersetzen, die größer sind als sie.
Was?
Das ist halt, also es ist wirklich so, kleine Männer in Machtpositionen ist ein Problem.
Scheiße.
Also das ist wirklich so. Das ist halt ein Ding. Und wenn man mal drüber nachdenkt, dann kriegt man das so mit. Also viele versuchen dann irgendwie so eine Art Ding zu kompensieren. Und wenn du mal überlegst, wie viele kleine Männer auch Comedy machen oder Musik machen,
ja,
oder halt eben in absurd hohen Positionen sind,
ja,
dann ist das halt auch, also es gibt zumindest diese Tendenz, dass es viele kleine Männer gibt, die versuchen ihre kleine Größe, die halt, na, das ist auch, ja, ein Problem, weil wir das so sozial angelernt haben, dass halt, ne, Männer groß sein müssen. Die versuchen das über andere Wege zu kompensieren. Und das kann lustig sein, das kann künstlerisch sein oder das kann halt auch einfach absurd krasse Karriere sein.
Ja, ja, ja.
Und man wusste auf Agenturseite, das ist ein Problem, wenn man denen halt eine große Frau, die eigentlich ihm gleichgestellt ist auf der anderen Position als Karrierestufe sozusagen, dann kann das zu Stress führen. Muss nicht, aber man hat versucht, das zu vermeiden.
Ja.
Und das, genau, weiß ich auch noch so ein bisschen.
Ja.
Und deswegen, also not all men, klar,
ja, ja,
aber es gibt halt diese Tendenz und
ja,
es gibt halt
Fall.
Echt komische Strukturen einfach. Und wenn du überlegst, wie man Frauen ja auch beibringt, dass wenn sie nach Hause gehen, dass die vorsichtig sein,
ja,
sollen und die Straßenseite wechseln und irgendwie schon ein Handy auf Notruf und so. Und das ist ja einfach so krass, wenn man so drüber nachdenkt. Und na, wie ich eben schon meinte, ich würde fast behaupten, jede Frau,
ja,
die ich kenne, hat mindestens eine unangenehme, gruselige Erfahrung in welcher Form auch immer mit Männern gemacht.
Ja.
Weil es dann leider doch zu viele davon gibt, die irgendwie, weiß ich nicht, einen Schuss nicht,
ja,
gehört haben.
Ja, ja,
naja,
das stimmt
aber
schon.
Auf jeden,
also,
Fall das so, ich würde es eigentlich fast so abbinden gleich mal, ne?
Ja.
So, wenn man schon viel
ja,
mitgelitten,
also,
jetzt
genau,
über das Thema.
Vielleicht einmal abschließend auch, kann ich, und ich glaube, du hast das ja auch gerade bestätigt, wir können uns eigentlich nicht vorstellen, dass so ein System aufrechterhalten wird über Jahre, ohne dass es nicht nur innerhalb des Konstruktes Mitwisser natürlich gibt und aktive UnterstützerInnen, kann man ja auch sagen, sondern eben auch in der Branche selbst, das wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich Mitwisser gab, aber es eben auch ein Produkt gibt, das zu verkaufen ist, und Rammstein lässt sich sehr gut verkaufen.
Abschlussfrage an dich, Joscha, was schätzt du? bricht diese Geschichte Rammstein das Genick?
Ich denke...
Oder ist halt in 3 Monaten wieder Business as usual? Was glaubst du?
Nein, das glaube ich nicht. Also wenn Business as usual, das, dann würde ich sagen, der Zeitraum länger gefasst werden muss als 3 Monate. Ich denke Ersteres. Also es wird vielleicht so eine Mischung. Also vielleicht nicht kompletter Genickbruch, aber so anbrechen, dass Rammstein auf jeden Fall auf der Ebene und dem Niveau, auf das es jetzt die letzten Jahrzehnte immer gehoben wurde, auf dem Sockel, das wird sie nicht mehr schaffen, die Band. Und Till Lindemann, dann muss man das vielleicht nochmal trennen. Till Lindemann an sich, ob der überhaupt nochmal als Person in diesem Konstrukt Rammstein als Frontsänger weitermachen kann, das ist die Frage.
Ja, aber ich glaube, ohne ihn funktioniert die Band ja nicht, ne? Ich würde jetzt auch denken, die haben genug Geld, ja. Das wird eingestampft. Ja, also würde ich jetzt
denken. Das könnte ich auch sagen. Würde ich auch sagen, ja.
Hoffen wir. Ich finde auch, man hätte jetzt die Konzerte absagen können. Also, dass dem jetzt noch so Leute zujubeln, das finde ich auch irgendwie alles schlimm. Oh, die Katze.
Ja, sie findet das auch schlimm.
Aber naja, die findet das auch schlimm. Die sagt auch, geht gar nicht.
Und ist es ja sogar so, ein letztes vielleicht noch aus aktuellem Anlass. Gestern oder vorgestern haben die in München die 2 ausverkauften Shows gespielt. Und es gab natürlich nach dieser Geschichte auch Demonstrierende vor dem Konzert, die sozusagen von den Konzertbesuchern sogar teilweise aggressiv noch angegangen wurden. Nach dem Motto, ihr wollt da nun eine Geschichte draus drehen und sozusagen, ne? Also das ist schon crazy, wie hardcore teilweise auch die Fanszene von denen ist. Selbst bei so sehr, sehr schwerwiegenden Anschuldigungen, die teilweise ja schon, so wie du auch selbst gesagt hast, im Grunde schon durch Chatverläufe und sowas, also durch Indizien einfach fast bestätigt sind, in Teilen, jetzt mal ganz bewusst gesagt, dass die das, ja, also das ist schon irgendwie auch crazy.
Ja, wir kommen zu schöneren Sachen.
Ja.
Ich hab einen Song der Woche. Komm, wir gehen da mal rein.
Ja.
Also, liebe Leute, wir haben ja eine ganz schöne Spotify-Playlist, wo wir euch immer unsere Songtipps reinpacken der Woche. Und die verlinke ich immer in den Shownotes. Der könnt ihr auch mal gerne folgen, weil da sind nur gute Songs drin, die ihr unbedingt hören solltet. Und in der Woche erzählen wir meistens auch, wie wir auf die Songs gekommen sind. Und ich habe eine Sängerin schon mal vor einer Weile vorgestellt, die ich toll finde. Die heißt Way is Blood.
Ja.
Also, keine Ahnung, wie man es ausspricht, aber egal. Ihr findet das ja in der Playlist. Und da ich ja morgen meine mündliche Prüfung habe und dann endlich fertig studiert bin, habe ich den Song ausgesucht, The Worst is Done.
Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr passend.
Was hast du, Joscha?
Ich habe inspiriert von den letzten Gigs, die wir hatten, wo ja auch uns nicht nur der liebe Kai gemischt hat als Tonmann, sondern auch Timo,
yes.
Bin ich wieder inspiriert worden zu ein guter Mann, finde ich. Jetzt mal auch ein guter Mann als Künstlersicht, nämlich Gregory Porter. Und da würde ich gerne einfach nochmal den Song Be Good von seinem Album Be Good, den Titeltrack quasi, euch empfehlen. Und
Be Good von Be Good.
Ja.
Warte, ich finde den Song gerade gar nicht, Gregory Porter. Ich muss das ja auch immer in Echtzeit dann reinpacken.
Stimmt. Be Good.
Be Good.
Müsstest du finden.
Ich habe ihn.
Ja. Und das ist ein Track,
ja, sehr
den
schön.
Ich richtig gut finde. Genau.
Sehr, sehr schön. Okay, ja. Cool. Und dann, weil wir das auch eine Weile nicht mehr hatten, ich würde mal in unseren Equipment-Fund der Woche reinhüpfen. Der Equipment-Fund der Woche. Werbung. Liebe Leute, seit letztem Jahr Oktober werden wir ja unterstützt vom Musikhaus Thomann. Darüber freuen wir uns ganz doll und sind sehr dankbar dafür und sind Thomann-Fans, wo wir da regelmäßig selber Sachen bestellen, ganz viel. Und ich habe jetzt mal einen sinnvollen Tipp für euch. Stichwort Stative.
Ja.
Ich habe, wenn ich live spiele, und das habe ich nämlich jetzt neulich auch live direkt genutzt, eigentlich immer gerne 2 Gitarren auf der Bühne.
Ja.
Und jetzt kann man halt 2 Gitarrenständer da dann stehen haben, aber das ist halt auch immer ein bisschen sperrig. Und ich habe mir von K&M einen 2-fach-Gitarrenständer bestellt, wo man so vorne und hinten einfach eine Gitarre ranhängen kann.
Ja, ja.
Und das Ding ist sogar runtergesetzt. Es kostet eigentlich 76 Euro. Das finde ich ganz schön teuer.
Ja, das stimmt.
Und kostet 52.
Oh, das ist ja...
Für 52 habe ich den auch bestellt.
Sehr gut.
Also es ist immer noch kein Schnapper, aber es ist halt wirklich ein vernünftiges Stativ von König und Meier, wo man sicher zwei Gitarren dranhängen kann.
Ja.
Und das sieht gleich direkt auf der Bühne auch ein bisschen schlanker aus und nimmt nicht so viel Platz weg.
Sehr gut.
Ja, mal was Sinnvolles hier.
Total. Und man muss dazu sagen, K&M ist auch eine Firma, die wirklich sehr stabil baut. Also da lohnt es sich manchmal zu gucken und sich so ein bisschen zu informieren. Es gibt natürlich vergleichbare Produkte, auch günstiger von anderen Herstellern. Aber K&M ist immer auch auf den Bühnen, auch bei Mikrostativen und so weiter und so fort, eigentlich so die Wahl, die man trifft. Und ich habe zum Beispiel auch Keyboard-Stative, gucke ich auch bei K&M, weil die zwar dann manchmal ein bisschen teurer sind, aber die halten auch einfach ewig und sind immer stabil und zuverlässig. Und das will man ja im Grunde auch, wenn man nicht auf einer Bühne steht, sondern im Hobbybereich und so, will man das ja auch, weiß man das auch zu schätzen. Von daher ist K&M auf jeden Fall eine gute Sache. Genau, ich bin gerade aktiv auf der Suche, auch gitarrentechnisch. Das hatten wir hatten das schon mal. Du hast das schon mal in der Kategorie, aber macht nichts, doppelt hält besser. Vielleicht sind ja auch neue Leute dazugekommen über die Zeit, das darf man ja auch mal nicht vergessen. Und dann ist das für die vielleicht auch ein wertvoller Tipp, wenn die sich mal überlegen, zum Beispiel Gitarre zu lernen. Und manchmal ist es so auf der Gitarre, dass man ja Stücke auch dann, wenn man die Griffe gelernt hat und dabei ist immer noch weiter die Akkorde und Griffe und so weiter zu lernen, in anderen Tonarten jetzt, dass man trotzdem manchmal verrückt wird, wenn man Lieder transponieren will. Oder zum Beispiel, wenn man mal mit seinem Partner oder Partnerin oder mit einem Neffen oder Nichte, was weiß ich, das Stück XY in einer anderen Tonart auf einmal spielen will, weil diese Person eben woanders seine gesangliche Range hat oder sowas, dann muss man transponieren, heißt ja das Fachwort, also eine andere Tonart gehen. Und auf der Gitarre ist das manchmal so nicht ganz easy, weil man dann immer mitdenken muss, welche Leerseite schwingt denn jetzt gerade mit und wie muss ich das jetzt auf dem Bund machen. Und da gibt es eine sogenannte Abhilfe, die da heißt Capodasta, mit K am Anfang geschrieben. Und die macht das sozusagen für einen, dass sie spannt sich dann ab einem gewissen Bund über alle Seiten und dann kann man quasi das, was man in der Ursprungslage jetzt ganz einfach ausgedrückt, gelernt hat, einfach sozusagen eins zu eins in einen anderen Bund adaptieren und muss sich über so mitschwingende Leerseiten und wie man das kompensiert mit eigener Kraft nicht so richtig Gedanken machen. Das ist eine gute Sache und da kann man auf Thomann auch fündig werden, auch vor allem bei Thomann auf der Internetseite. So, mir wurde da sehr auch empfohlen, Generation 7th heißt das, glaube ich. Also G7th eigentlich nur
geschrieben. G7th, ich glaube ja. Nicht Generation, sondern einfach G7th.
Genau. Und
bezieht sich auf den Akkord, oder? Auf eine G7 oder nicht?
Ja, weiß ich. Die heißen, glaube ich, alle so, kann sein. Auf jeden Fall ist das etwas, was so ab 25 Euro oder so losgeht. Vielleicht auch für so ein kleines Ding, könnte man es denken, ein bisschen hochpreisig, aber ist auf jeden Fall das Geld wert. Und ja, genau, wer anfängt mit Gitarre spielen und sich eben in diese Gefilde vorwagt des Transponierens, der ist irgendwann sowieso darauf angewiesen, wie auf einen Tuner zum Beispiel auch. Und von daher wäre das mein Tipp. Guckt mal bei Thomann nach Capodastern mit K am Anfang geschrieben und ansonsten eigentlich so, wie man es spricht. Dann werdet ihr da auch sehr gut fündig.
Werbung Ende. Sehr gut. Ich würde sagen, dann hüpfen wir jetzt noch mal kurz in unseren Snack der Woche.
Snack der Woche.
Joscha, hast du einen Snack der Woche?
Ich habe einen Snack der Woche und zwar geht es ums Thema Grillen. Wir sind im Sommer, grillen alle gerne.
Oh, ich habe auch einen Grill-Snack der Woche. Geil. Okay, cool.
Ja, siehst du, sehr gut. Und meiner geht ganz schnell. Leute, mein neues Lieblingsding ist einfach Mais auf dem Grill. Ja. Man kann das noch in Kräuterbutter oder mit Kräuterbutter oder normaler Butter ein bisschen bestreichen. Dann müsste man allerdings aufpassen, dass es nicht zu viel ist. Wir hatten letztens mit Freunden gegrillt und da ein befreundetes Pärchen auch eben Mais sehr gut eingelegt in Butter mitgebracht, sozusagen. Und dann stand auf einmal der ganze Grill im Flammen. Also wenn das reintropft, Butterfett und so in die Flamme, das mag der Grill manchmal nicht so. Aber wenn man es so sozusagen leicht macht oder so, oder vielleicht auch mit dem Pinsel oder so, dann geht das schon klar. Und ich grill's auch gerne ganz ohne Butter. Und das ist so geil, das schmeckt einfach richtig gut und das wäre mein Snack der Woche.
Cool, ich habe auch einen Grill-Snack der Woche und zwar, ich habe jetzt gelernt, wie man Tomatenbutter macht.
Oh, was geil.
Kennst du das Tomatenbutter so als Grillding?
Ja.
Es ist Also eigentlich, du nimmst dir halt Butter und machst die halt weich,
ja,
ne? Also in einem Topf. Und dann nimmst du dir getrocknete Tomaten mit einem Pürierstab, dass die halt schön matschig sind, dass man die so gut untermischen, aha, kann. Und so eine halbe Tube Tomatenmark. Hört mir die Katze, die geht hier gerade passiv auf den Socken.
Die will auch ihren Snack.
Die möchte gerne raus, aber wir sind ja auch gleich fertig. Also bis dahin müsst ihr einfach die Katze ertragen und die Katze muss das jetzt auch ertragen. Ja, das ist
unser Playback.
Genau, und Tomatenmark rein und je nachdem, wie man so drauf ist und wie viel man möchte, auch einen ordentlichen Schwung Knoblauch.
Mm.
Das puncht man zusammen und dann packt man das irgendwie in einer Art Glas wieder in den Kühlschrank, dass das wieder so eine Butterkonsistenz hat. Und das auf Baguette oder auch auf, wenn man mag, Fleisch oder auf Kartoffeln und so, das ist schon richtig geil.
Ja, das klingt richtig gut.
Also wenn der Knoblauch drin ist, dann stinkt man danach auch ganz doll. Also das, Magnus hat zu mir mal gesagt, ob ich vorhatte, Vampire zu verjagen.
Ja.
Aber das ist wirklich ein Ding. Tomatenbutter ist super. Und das geht auch relativ schnell und man ist damit auch auf jeder Grillparty der Held, weil alle finden es toll.
Ja, glaube ich. Das klingt richtig gut.
Also insofern, macht Tomatenbutter und damit würde ich sagen, haben wir diese Folge doch noch irgendwie positiv und schön abgebunden.
Ja.
Du misch das jetzt, damit das gleich ganz schnell rauskommt.
Richtig.
Ich fahre jetzt gleich weltbewegend, ich fahre zum Zahnarzt.
Oh.
Zu Britta Kalmer. Liebe Leute, Empfehlungen an dieser Stelle an alle Leute aus Hamburg. Britta Kalmer ist nämlich Zahnärztin und aber auch Sängerin. Die hat ganz lange Kiezcover gemacht, die ist super. Und sie hat eine Zahnarztpraxis, die heißt Heavy Dental. Und da fahre ich gleich hin und hoffe, dass alles okay ist. Und ja, den Rest des Tages werde ich ein bisschen üben für meine mündliche Prüfung.
Sehr gut.
Cool.
Dann?
Und, ja. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche. Wenn euch das hier gefällt, was wir so grundsätzlich machen, dann lasst doch mal bitte eine Bewertung da. Seid nett und genau, wir hören bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Shake it off and get back up. And I'm working so hard to make it look easy. To make it look easy, easy, easy. And I'm working so hard to make it look easy, to make it look easy, easy, easy.
Diese Folge Modus Mio wurde euch präsentiert von Thomann, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und Video-Equipment.